diese Nebenbahn oder diese Regionalbahn ist defizitär. Okay, nehmen wir so. Aber die allermeisten Straßenverbindungen rechnen sich auch volkswirtschaftlich nur sehr bedingt. Das heißt, niemand würde in Frage stellen, die Straße nach, sagen wir mal, Crispel oder St. Koloman abzubauen und nimmer zu pflegen, weil die so wenig benutzt wird. Da gibt es viele gute Gründe. Ich würde es überhaupt nicht forcieren jetzt, aber nur mal die Analogie, wenn man sich das so vorstellt, zu sagen, okay, da fahren zu wenig, es ist defizitär. Okay, stimmt, aber welche Straßen sind nicht defizitär? Also es ist tatsächlich letztendlich eine politische oder gesellschaftliche Entscheidung.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch heute Flora Platzer. Wir sprechen heute über Regionalbahnen und wie die Sparpläne der Bundesregierung diese treffen könnten. Zu Gast bei uns im Studio ist Martin Leudl, Leiter des Mobility Labs der Universität Salzburg. Vielen Dank, dass du wieder zu uns in die Sendung gekommen bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Heute sprechen wir über Regionalbahnen. Angesichts der hohen Staatsschulden müssen sowohl Züge der österreichischen Bundesbahnen als auch Privatbahnen mit weniger Geld auskommen. Das hat Folgen. Die ÖBB kündigten an, bei 4 Regionalbahnen mit den betroffenen Bundesländern zu beraten, ob die Strecken durch Busse ersetzt werden könnten. Es geht um die Almtal-, Hausruck- und Mühlkreisbahn im nahen Oberösterreich und die Thermenbahn in der Oststeiermark. In Salzburg verzögern die ÖBB Sparpläne den Bau des Flachgautunnels bei Köstendorf. Dafür soll aber die Bahnstrecke zwischen Golling und Sulzau am Pass Lueck 2029 ausgebaut werden. Aber auch Privatbahnen, also Bahnen, die nicht den ÖBB gehören, müssen sparen. In den nächsten 5 Jahren steht diesen nur die Hälfte der benötigten Fördermittel zur Verfügung. Das könnte auch die Ausbaupläne der Salzburger Lokalbahn und den Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn treffen. Bevor wir jetzt über die konkreten Auswirkungen auf die Regionalbahnen sprechen, Martin, was sind denn Regionalbahnen oder Nebenbahnen und welche Aufgaben erfüllen die denn in einem Verkehrskonzept?
Grundsätzlich muss man sagen, dass der öffentliche Verkehr hierarchisch organisiert ist. Es gibt den überregionalen oder Fernverkehr, der große Städte verbindet, national wie international. Also ein gutes Beispiel wäre die Westbahnstrecke zwischen Wien und Salzburg, die extrem hochfrequent befahren wird und sehr viel an Passagieren und Gütern transportiert. Die Regional- und Nebenbahnen sind Zubringer zu diesen überregionalen Bahnen. Das heißt, ihre Funktion im System ist es, quasi vom weit verästelten Netz hin auf die Hauptlinien die Passagiere oder eben Güter zu befördern.
Mitte Mai hat ja der Ministerrat den neuen ÖBB-Rahmenplan beschlossen. Dieser Plan legt für 6 Jahre fest, wie viel Geld der Bund für ÖBB-Projekte ausgibt. Mit 19,7 Milliarden Euro sind das um 1,4 Milliarden Euro weniger als im Plan davor. Deswegen könnten eben 4 Regionalbahnen auf Busse umgestellt werden. Grund sollen dafür zu wenig Fahrgäste sein. Die ÖBB nennen als Grenze mindestens 2000 Fahrgäste, teilweise auch 2500 Fahrgäste pro Tag. Die Almtalbahn beispielsweise hat mit 1500 Fahrgästen die meisten unter den 4 gefährdeten Linien. Was sagst denn du jetzt dazu zu dieser Messgröße 2000 Fahrgäste pro Tag? Ist es eine sinnvolle Messgröße, um zu entscheiden, ob eine Bahnlinie erhaltungswürdig ist?
Ja und nein. Natürlich muss man es irgendwann einmal betriebs- und auch volkswirtschaftlich rechnen, ob das Vorhalten von einem Verkehrssystem, in dem Fall einer Bahn, sich darstellen lässt. Was man aber in der ganzen Diskussion zu wenig betont, ist, dass praktisch keine Regional- oder Nebenbahn auch nur annähernd operativ positiv wirtschaftet. Das heißt, es sind immer Zuschussbetriebe und die Summen dazu, die sind sehr groß. Nachgeschaut, die letzten Zahlen, die das Verkehrsministerium veröffentlicht hat, geht davon aus, dass nur ein Drittel der Kosten auf Regional- und Nebenbahnen durch den Ticketverkauf gedeckt sind. Das heißt, das ist immer ein Zuschussbetrieb, egal ob 2500 oder 2600 oder 3000 Fahrgäste dort fahren. Also das nur mal zur Einordnung. Und von was reden wir? Wir reden von Summen, die die Milliarden-Euro-Grenze überschreiten. Und in Österreich werden auf die Art und Weise 100 Millionen Fahrplankilometer bestellt von der öffentlichen Hand. Das heißt, hier bezahlt die öffentliche Hand, dass dieses Mobilitätsangebot überhaupt existiert. Und da kann man jetzt streiten, ob die Frage war, ob 2500 Fahrgäste pro Tag oder 2000 Fahrgäste pro Tag sinnvoll ist. Was da außen vor gelassen wird, ist die Funktion dieser Bahnen eben im Sinne eines Zubringerdienstes zu den höherrangigen Systemen. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist das ganze Thema der Identifikation einer Region mit der Almtalbahn oder mit der Pinzgau-Lokalbahn oder ähnlichen Bahnen. Also das hat ja auch eine identitätsstiftende Funktion. Wiederum, man kann die berechtigte Frage stellen, ist uns das Geld wert? Aber ich will nur sagen, man muss diese Systeme größer sehen, als wir jetzt schlicht und ergreifend die Fahrgastzahlen oder Erlöse aus Ticketverkäufen und Ähnlichem.
Wenn wir jetzt gerade bei Wirtschaftlichkeit waren, welche wirtschaftlichen Nebeneffekte oder welchen wirtschaftlichen Mehrwert haben Regionalbahnen oder auch Bahnanschlüsse für abgeschiedene Regionen?
Grundsätzlich ist es zu beobachten, dass Entwicklungen, wirtschaftliche Entwicklungen, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen entlang von Verkehrsachsen, eben auch entlang von Bahnen passieren. Positives Beispiel hier in Salzburg ist die S-Bahn. Da hat man beobachten können, die war ein richtiger Boost dafür. Die Siedlungsentwicklung entlang der Bahn hat auch negative Effekte. Man nennt das Gentrification, also das Teurerwerden von Grundstückspreisen, von Wohnkosten dann entlang dieser Bahn, sodass es zu einem weiteren Verdrängungseffekt weg von den Zentren kommt. Also grundsätzlich ist ein Bahnanschluss sehr stark mit Entwicklung verbunden, eben wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Ja, also es gibt ja nicht nur Regional- und Nebenbahnen, die ums Überleben kämpfen, sondern auch positive Beispiele. Dort, wo es positiv ist, ist meistens eine Verbindung von einem gewissen Potenzial an Bevölkerung, die eben als Pendler das System nutzt, aber auch touristisches Potenzial und dann auch wirtschaftliches Potenzial, wenn es um den Güterverkehr geht. Wobei das auch wieder insgesamt gesprochen ein kritisches Thema ist, nachdem die Verlagerung auf die Schiene ja auch auf den Hauptachsen nur so solala funktioniert. Ich will nur sagen, Nebenbahnen haben auch eine wirtschaftliche Funktion im Sinne vom Güterverkehr und der Logistik.
Und mit gewisser Menge an Güterverkehr können auch fehlende Fahrgäste bis zu einem gewissen Teil aufgewogen werden. Wenn wir jetzt nochmal auf diese vier gefährdeten Bahnlinien schauen, vielleicht können wir noch festmachen, woran liegt es, dass diese Bahnlinien zu wenig Fahrgäste haben? Kann man das einschätzen?
Ja, erst einmal, sie erschließen relativ dünn besiedelte Gebiete. Insofern ist das Potenzial natürlich limitiert, was ich an Fahrgästen habe. Deshalb auch der Hinweis auf die touristische Bedeutung von Destinationen, die das ein Stück weit auch kompensieren können. Nummer eins. Nummer zwei, wir wissen, dass die Qualität des Services ausschlaggebend auch für den Erfolg ist. Das beginnt beim Zustieg in das System, das heißt, wie sind Haltestellen oder Bahnhöfe von der Funktionalität und auch von der Ästhetik gebaut, designt. Was finde ich dort vor? Und hier ließen sich schon eine ganze Menge an Funktionen unterbringen. Ich rede von Zustellbasen bzw. Paketschließfächern, von Gütern des täglichen Bedarfs in lokalen, von mir aus Automaten oder Ähnlichem. Also ich kann so einen Zustiegspunkt als Mobilitätsknoten einfach breiter denken, wie einfach nur in einen Zug zu steigen. Die Fahrzeuge an sich, also ist das Rollmaterial buchstäblich aus dem letzten Jahrhundert und dort nicht ganz taufrisch? Oder habe ich moderne Fahrzeuge, die beispielsweise sich auch eignen, den Weg schon als Arbeitszeit zu nutzen und im Rahmen von mobilen Arbeiten zu nutzen? Ja? Aber wenn ich dort weder Tisch noch Steckdose noch sonst irgendwas vorfinde, geht das nicht. Also die Ausstattung des Fahrzeuges. Und dann als drittes, und da braucht man nur einen Blick in die Schweiz werfen, was die Vertaktung angeht, das ist einfach das A und O. Also man redet davon, dass ÖV-Passagiere bereit sind, bis zu die Hälfte mehr Reisezeit zu investieren, wenn die Qualität des Ganzen stimmt. Und da spielen eben die drei genannten Faktoren eine Rolle und die Vertaktung ist eigentlich der Killer von allem. Wenn die nicht gegeben ist, ja, dann hat das Ganze keinen Wert mehr. Man kann wiederum in der Schweiz das lernen, wie das funktioniert, auch im niederrangigen Verkehr. Da steige ich aus und am gleichen Bahnsteig gegenüber steht der Anschlusszug. Das heißt, ich quer nur den Bahnsteig und bin schon wieder drinnen, dort, wo ich hin muss. Und das sind einfach Qualitätskriterien. Solange man die nicht gebacken bekommt, ist es einfach sehr schwer, diese Nebenbahnen zu rechtfertigen, eben nur aus identitätsstiftender Funktion oder Nostalgie oder Ähnlichem.
Weil du die Taktung gerade angesprochen hast, allein der Takt auf der Regionalbahn selbst ist ja auch oft ein Problem, wenn man sich das anschaut. Wenn man vergleicht in Salzburg zum Beispiel zu den Hauptverkehrszeiten, alle 15 Minuten fährt die Lokalbahn Bei der Almtalbahn sind es meistens eine Stunde, teilweise auch zwei Stunden. Das ist vielleicht auch ein großer Faktor bei dem Ganzen.
Also wieder Blick in die Schweiz, da mindestens Stundentakt, meistens Halbstundentakt und das verlässlich und pünktlich. Und tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes vertaktet.
Es ist ja generell ein Trend, also jetzt nicht nur bei den vier Regionalbahnen, ist ja generell ein Trend, dass die Regionalbahnen weniger werden. Ursprünglich waren sie einmal um die 4000 Streckenkilometer. Mittlerweile sind es nur mehr ungefähr die Hälfte. Wir haben jetzt schon ein paar Faktoren gehört, dass die Bahnen unattraktiver werden durch gewisse Sparmaßnahmen, durch weniger Investitionen. Aber was führt denn insgesamt dazu, dass es so einen Trend gibt, weg von der Schiene sozusagen, oder zumindest weg von der Regionalbahnschiene?
Naja, da muss man ein bisschen ausholen. Erstens bei der Siedlungsentwicklung, die in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg eklatant falsch gelaufen ist und ganz eng verbunden war mit dem Wohlstandsversprechen, was mit dem individuellen Autoverkehr verbunden war oder dem wirtschaftlichen Aufstieg und dem Auslegen des gesamten Mobilitätssystems auf den motorisierten Individualverkehr. Das war der Tod vieler Neben- oder Regionalbahnen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man beispielsweise an die Ischlerbahn denkt. Das heißt, das individuelle Mobilitätsverhalten hat sich verändert. Und das ist nicht einfach quasi aus dem Blauen herausgestehen, sondern das ist durch die Siedlungsentwicklung angetrieben worden und es ist durch die falschen Anreize auch getrieben worden. Ja, wenn ich an Dinge wie Pendlerpauschale denke, die ja das incentiviert, also unterstützt, dass ich mit meinem eigenen Auto zum Beispiel den Weg in die Arbeit nehme, das Ganze auch auf eine Art und Weise gestaltet, dass es extrem effizient ist. Also wenn ich nur die Reisezeit hernehme, ist nach wie vor das Auto auf den meisten Relationen unschlagbar. Wenn ich dann an Dinge denke wie den Stellplatz, Schlüssel, Wohnort und den vorgehaltenen Firmenparkplätzen am Zielort, dann ist es einfach ein Cocktail, der dazu führt, dass nicht nur ein sogenanntes De-Investment in Nebenbahnen und Regionalbahnen habe, sondern auf der anderen Seite ein extremes Investment in Alternativen, die dann unterm Strich komfortabler sind.
Auch wenn man sich zum Beispiel das Verhältnis mit den Straßenkilometern anschaut, das sind ungefähr 128.000 Kilometer im Vergleich jetzt zum Schienennetz, das um die 5.500 ausmacht. Ganz anderer Fokus war.
Ich meine, man muss sich die Entwicklung anschauen, aber nur von der Logik her, man sagt, okay, diese Nebenbahn oder diese Regionalbahn ist defizitär, nehmen wir so, aber die allermeisten Straßenverbindungen rechnen sich auch volkswirtschaftlich nur sehr bedingt. Das heißt, niemand würde in Frage stellen, die Straße nach, sagen wir mal, Crispel oder St. Koloman abzubauen und nimmer zu pflegen, weil die so wenig benutzt wird. Also man würde sagen, das ist eine verquere Logik, weil es gilt ja dort, die Bewohner irgendwie zu erreichen und da gibt es viele gute Gründe. Ich würde es überhaupt nicht forcieren jetzt, aber nur mal die Analogie, wenn man sich das so vorstellt, zu sagen, okay, da fahren zu wenig, es ist defizitär. Okay, stimmt, aber welche Straßen sind nicht defizitär? Also es ist tatsächlich letztendlich eine politische oder gesellschaftliche Entscheidung, wo wir uns überlegen müssen, welche Kosten sind wir bereit zu akzeptieren, um das Maß an Mobilität, an das wir uns alle gewöhnt haben, aufrechtzuerhalten. Punkt.
Für alle neu zugeschalteten Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört die Werkspost heute mit Flora Platzer. Wir sprechen über Regionalbahnen und welche Folgen die Sparpläne der Bundesregierung für diese haben könnten. Zu Gast ist Martin Leudl, Leiter des Mobility Labs der Universität Salzburg. Wir haben jetzt schon ein bisschen über diese gefährdeten Regionalbahnlinien gehört und gesprochen. Die stehen auch nicht zum ersten Mal zur Diskussion. Wir haben auch schon gehört, kleine Bahnlinien werden in Zukunft wohl noch öfter mit solchen Forderungen konfrontiert sein. Wenn wir noch einen Blick in die Regionen werfen, bevor wir weiter nach Salzburg ziehen. Wenn jetzt die Bahnlinien aufgehört werden würden, was würde das für solche Regionen bedeuten? Oder was bedeutet das generell für eine Region, wenn sie den Bahnanschluss verliert?
Naja, es ist ein weiterer Bedeutungsverlust einer Region, weil einfach die Erschließung weniger gegeben ist. Es ist eine weitere Region, die noch lange aufs Auto angewiesen sein wird. Es ist eine Region, die auch weiterhin nicht nachhaltig touristisch erschlossen ist. Schauen wir einfach nur, was der Bau der Tauernbahn mit dem Gasteinertal gemacht hat. Das heißt, ich verpasse eigentlich Chancen und wenn einmal Bahnen abgebaut sind, dann ist es brutal schwer, die wieder neu zu etablieren. Also Ich finde die Ideen zur Wiederbelebung der Ischlerbahn finde ich charmant. Ich würde es lieben aus nostalgischen und aus Liebhabergründen, aber es ist einfach unrealistisch, beziehungsweise nur mit einem extremen Aufwand realisierbar. Das heißt, einmal abgebaut, total schwer, das wieder zu etablieren. Und dort, wo wir schon Infrastruktur haben, die aufzugeben und damit angewiesen zu sein auf ein Verkehrssystem, nämlich das Auto, was auch mit vielen Nachteilen daherkommt und auch ungewiss ist, ja, was die Abhängigkeit von extern betrifft, nicht nur was fossile Treibstoffe angeht, sondern auch was Batterien und Ähnliches angeht, wenn wir an Elektroautos denken. Ja, ich begebe mich in eine Abhängigkeit, die ich so in der Form nicht haben müsste, wenn ich die Bahnen erhalten könnte.
Wenn wir vielleicht jetzt auch auf die Klimaziele schauen, die Bundesregierung hat sich ja die Klimaneutralität bis 2040 vorgenommen. Wie beurteilst du jetzt aus verkehrswissenschaftlicher Sicht das Vorhaben, Bahnlinien rückzubauen oder zumindest die Idee, Bahnlinien rückzubauen, durch Busse zu ersetzen, auch in Hinsicht der Klimaziele? Wie lässt sich das vereinbaren?
Grundsätzlich muss man sagen, dass der schienengebundene öffentliche Verkehr aus Klimaschutzsicht oder Emissionssicht, so muss man eigentlich sagen, sicher im Betrieb wahnsinnige Vorteile hat. Also ich rede jetzt weder von der Errichtung der Infrastruktur, die natürlich klimaschädlich ist, noch von der Produktion von Stahl und Ähnlichem. Also lassen wir das alles mal außen vor. Rein im Betrieb ist es natürlich unschlagbar. Ja, gerade in Österreich, wo der Bahnstrom eigentlich aus Wasserkraft kommt und in dem Sinn klimaneutral ist, wenn man das so einmal nehmen möchte. Der Umstieg auf Busse ist sicher nicht das Ende der Geschichte. Mittlerweile gibt es sowohl batterieelektrisch betriebene Busse wie auch Busse, die mit alternativen Kraftstoffen fahren. Also ich glaube, die Keule wäre vermessen, wenn man jetzt auspackt und als Totschlagargument verwendet. Was sicher immer die schlechtere Variante ist, ist, wenn es zum Umstieg aufs eigene Auto kommt, vor allem wenn es fossil betrieben ist. Ja. Umgekehrt, die Einsparungen, die man eben in diesen relativ dünn besiedelten Gegenden durch ein Schienenangebot realisieren kann, sind sehr überschaubar. Das muss man auch sagen. Insofern, natürlich jetzt in einer idealen Welt, wo Geld keine Rolle spielt, würden wir am liebsten überall hin einen schienengebundenen ÖV anbieten können. Es ist aber verständlich und hat auch eine gewisse Logik, das zu überdenken, ob das immer die beste Möglichkeit ist. Ja, wir sehen es ja gerade da im Bundesland Salzburg jetzt, wo man doch relativ erfolgreich beginnt, Mikro-ÖV zu installieren. Also das ist ja auch nicht schienengebunden, aber bringt unterm Strich dann dem schienengebundenen ÖV auf den höherrangigen Strecken doch auch wieder Fahrgäste. Ja, also wir sollten den öffentlichen Verkehr als öffentlichen Verkehr im System denken, grundsätzlich einmal. Wenn es um Klimaziele geht, dann geht es um die Reduktion unter anderem der individuellen Autofahrten. Gibt es noch aber andere Bereiche, Flugverkehr, Schiffsverkehr und Ähnliches, wenn wir jetzt mal den Personenverkehr heranziehen.
Genau, da ist ja auch dann diese Umstellung mit Bussen bis zu einem gewissen Grad ein Problem. Laut dem VCÖ, dem Verkehrsclub Österreich, steigen nämlich viel weniger Leute auf den Bus dann um. Also es gibt so einen gewissen Schienenbonus. Du hast ja schon erwähnt, dass man im Zug arbeiten kann. Der Bus hat ja bis zu einem gewissen Grad eben auch ein paar Nachteile. Also auch so gesehen werden wahrscheinlich dann einfach faktisch auch mehr Leute wahrscheinlich wieder mit dem Auto fahren, wenn es die Bahnlinien nicht mehr gibt.
Ja, das ist ein gewisses Risiko. Und jetzt, gerade wenn es ums Pendeln geht, dann ist sicher der schienengebundene öffentliche Verkehr sehr viel komfortabler als Busse. Also ich verstehe die Argumentation, man möchte die Regional- und Nebenbahnen erhalten, auch als Signal irgendwo, dass man den öffentlichen Verkehr stärken möchte, das verstehe. Ich würde es nur nicht bis ins Letzte strapazieren, um beispielsweise dort, wo ich tatsächlich durch Investitionen in den schienengebundenen Verkehr große Effekte auslösen könnte, um das nicht zu riskieren. Also es ist, wir müssen in einem limitierten System optimale oder annähernd optimale Lösungen finden. Ja.
Wie würdest du sagen, schaut ein sinnvolles Ergänzen zwischen Mikro-Öffis, Bus- und Regionalbahnlinien und Fernverkehrszügen aus? Wie schaut denn so ein sinnvolles Zusammenspiel aus?
Ich habe schon erwähnt, Vertaktung ist das eine. Einheitliche, einfache, niederschwellige Buchung von Tür zu Tür. Ich meine, da ist das Klimaticket natürlich ein großer Wurf oder alle anderen Formen von Netzkarten. Aber wenn ich mal davon absehe und jetzt Einzeltickets, viel Spaß. Also das sind lauter Barrieren, die dem System ÖV abträglich sind. Man könnte das lösen, ja, die digitalen Systeme wären da, die Affinität der bestehenden und prospektiven Fahrgäste zu digitalen Services ist auch gegeben. Also es ist tatsächlich mehr ein, soll ich sagen, dass diese verteilte Organisation von Kompetenzen, die Partikulärinteressen und weiß nicht, was noch alles im Weg steht, das eher die Bremsen sind, als wie die Technik oder Technologie, die es zweifelsohne gibt. Also Vertaktung, Digitalisierung und damit verbundener vernünftiges Ticketing, hohe Qualität, was Pünktlichkeit, Fahrzeugausstattung, Sicherheit, sowohl die objektive wie auch die empfundene betrifft und die Zustiegspunkte bzw. Mobilitätsknoten, die eine hohe Qualität aufweisen müssen. Das wäre sozusagen die Idealwelt, ganz kurz skizziert.
So One-Mobility-Plattformen, also wo man wirklich sozusagen verschiedenste öffentliche Verkehrsmittelarten auf einer Plattform kaufen kann, also Tickets dazu, sowas steht auch im Regierungsübereinkommen der Bundesregierung, daran soll gearbeitet werden. Vielleicht schauen wir jetzt noch zu den Salzburger Privatbahnen. Wir haben jetzt über die ÖBB gesprochen. Die Sparpläne der Bundesregierung treffen eben aber auch Privatbahnen wie die Salzburger Lokalbahn. Diese gehört zur Salzburg AG, die wiederum zum Teil dem Land, zum Teil der Stadt Salzburg und zum Teil der Oberösterreichischen Energie AG. Ende Mai teilte das Verkehrsministerium den Ländern mit, dass in den nächsten 5 Jahren nur die Hälfte der beantragten Förderung für Privatbahnen zur Verfügung steht. 88 statt 173 Millionen Euro jährlich kommen vom Bund. Die eingereichten Projekte müssen jetzt redimensioniert werden. Was könnte denn das für den Ausbau der Salzburger Lokalbahn bedeuten?
Also die Salzburger Lokalbahn von der Stadt Salzburg in den Norden, die wird meines Kenntnisstandes nach ausgebaut. Da gibt es schon Bestellungen der Fahrzeuge. Und also das wäre nur mehr mit sehr hohen Kosten verbunden, das abzublasen. Also ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Was positiv ist, anders sieht es meines Kenntnisstands aus mit der Pinzgaubahn, wo ja nach wie vor noch gar nicht in das Service an sich investiert wird, sondern die Folgeschäden des Hochwassers nur behoben werden und die Trasse hochwassersicher gebaut wird und dafür natürlich oder verhältnismäßig große Summen investiert werden. Dort wird es dann halt bedeuten, dass man nach wie vor mit altem Wagenmaterial niedriger Geschwindigkeit den Verkehr versucht abzuwickeln. Die Kürzungen werden sicher nicht zur Qualitätssteigerung des Systems beitragen, sondern eher dem Gegenteil. In dem Fall müsste man von der Deattraktivierung sprechen. Und sie hat dann die Frage gestellt, und diese Frage muss gestellt werden. Jetzt investiert man seit mehreren Jahren Millionensummen in den Neubau oder Wiederaufbau der Trasse und dann geht man den letzten Schritt nicht. Also diese Logik verstehe ich persönlich nicht ganz. Aber da müsste man die zuständigen Politikerinnen und Politiker fragen, was sie sich da dabei denken.
Was man vielleicht aus von Salzburg zumindest sagen kann, da haben wir die Auskunft aus dem Verkehrsressort, dass zumindest 2026, zumindest bei der Salzburger Lokalbahn, nicht zu großen Verschiebungen kommen wird, wobei man davon ausgeht, dass sich zumindest Projekte ein bisschen verschieben werden. Darüber hinaus wird man wahrscheinlich sehen müssen, wie sich das entwickelt. Wenn wir jetzt auch vielleicht noch die Salzburger Lokalbahn, die eigentlich ganz gut funktioniert, zumindest von den Fahrgastzahlen, die belegen das auch mit 8.500 Fahrgästen täglich ungefähr, vergleichen jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen gegen Ende der Sendung zu diesen gefährdeten Regionalbahnen. Auch die Salzburger Lokalbahn ist in den 1980er Jahren aufgrund wirtschaftlicher Bedenken kurz vor dem Ausgestanden. Eine recht ähnliche Situation fast wie jetzt, es ist zu wenig investiert worden, es gab zu wenig Fahrgäste. Aber stattdessen hat man sich dann doch nach erhöhtem Widerstand dazu entschieden, in die Strecke zu investieren und sogar bis ins oberösterreichische Ostermitting auszubauen. Was macht denn Salzburg anders, wenn wir das nochmal vergleichen mit diesen gefährdeten Regionalbahnen? Was kann man sich vielleicht von dem abschauen, von so Lokalbahnen, die gut funktionieren?
Ich kann nicht im Detail über die Salzburger Lokalbahn reden, weil wir die Daten nicht vorliegen haben. Also Passagierzahlen und so werden ja immer nur dann gesammelt, irgendwann in irgendwelchen Berichten veröffentlicht, aber man hat darauf nicht wirklich Zugriff. Was man sagen muss, ist, dass sich der Norden Salzburgs extrem dynamisch entwickelt hat und die Lokalbahn entlang der Salzach halt ein großes Einzugsgebiet der Stadt Salzburg abdeckt. Also Wir reden da nicht von einer Nebenbahn irgendwo in einer peripheren Gegend Österreichs, sondern in einem sich dynamisch entwickelnden Zentralraum. Ja, das ist sicher mal von den Voraussetzungen anders. Und selbst wenn man im Bundesland bleibt, kann ich die Lokalbahn nicht mit der Pinzgaubahn vergleichen. Einfach vom Potenzial, das es hier gibt, wenn ich an die Bevölkerung und die Arbeitsplätze denke. Also das ist sicher schon einmal ein Unterschied. Was die Salzburger Lokalbahn sicher gewissermaßen attraktiver gemacht hat, ist die Taktverdichtung und auch die Ausdehnung der Betriebszeiten, gerade in die Abend- und Nachtstunden.
Wenn wir jetzt noch ganz am Ende der Sendung einen Ausblick in die Zukunft wagen wollen, in Sachen Mobilitätswende, trotz Sparmaßnahmen auch vielleicht in Richtung Attraktivierung von Regionalbahnen, damit die Schienenkilometer nicht noch weniger werden oder dass zumindest das Öffi-Angebot ausgebaut wird. Was würdest du sagen, an welchen Rädchen müsstet man drehen, damit sich die Mobilität in eine klimaverträgliche, zukunftsfitte Richtung entwickelt, auch hinsichtlich dieser Nebenbahnlinien?
Mein fast Mantra in der Hinsicht ist es, das Ganze als System zu sehen und nicht jetzt nur eine Linie herauszunehmen, egal ob ich diese Linie jetzt baue oder ausbaue oder das Gegenteil mache, sie reduziere, sondern sie tatsächlich das System anzuschauen, was beginnt bei der Raumplanung, bei der Siedlungsentwicklung, bei der Betriebsansiedlung, bei der touristischen Entwicklung von Systemen, aber dann bis hinunter ins Detail geht, eben, wir haben es angesprochen, Buchung, Digitalisierung und Ähnliches. Also das ist wirklich als Systembegriff und dann aus Nutzerinnen- und Nutzersicht optimier. Ja, also es ist das eine, irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen auf dem Tisch zu haben, und es ist das andere, tatsächlich diese Reise zu machen und dieses System zu nutzen. Und ich glaube, diese radikale Fokussierung auf die Bedürfnisse der bestehenden und prospektiven Nutzer ist unerlässlich und wieder der Blick in die Schweiz. Dort, wir würden das bezeichnen als Ownership, Investitionen durch Volksentscheide absegnen, womit auf der einen Seite eine Verbindlichkeit der Verantwortlichen gegenüber der Bevölkerung entsteht, aber umgekehrt die Bevölkerung das Ganze als ihre Bahn auch mit begreift. Und so etwas fände ich schon auch, also ich sage jetzt nicht, dass alles per Volksabstimmung entschieden werden muss, da gibt es eine andere Kultur in Österreich und wir sind gebrannte Kinder hier in Salzburg. Das Fass möchte ich nicht aufmachen, aber die Idee, dass man das Ganze als Teil der Kultur, der Identifikation mit dem auch sieht, sollte man nicht ganz unterschätzen.
Wir sind jetzt am Ende der Sendung angelangt. Gibt es von deiner Seite noch was zu ergänzen, was wichtig wäre?
Ja, ich glaube, man sollte auch in der Argumentation jetzt für Regional- und Nebenbahnen nicht Scheuklappen aufsetzen. Also ich beispielsweise das Anerkennen, dass sie das Ganze betriebswirtschaftlich nicht rentieren wird und auch der volkswirtschaftliche Effekt zumindest in Frage gestellt werden kann, das sollte und muss zulässig sein. Ja. Die Schlussfolgerungen, die man dann daraus zieht, die sollten breit diskutiert werden und es sollten die verschiedenen Aspekte auch gehört werden in der Diskussion. Ich denke, das ist wichtig und wäre auch gut, um sozusagen die Emotionalität aus dem Ganzen herauszunehmen und im Sinne letztendlich derer, die den Spaß bezahlen, und das sind nun mal wir als Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gegend, wir sollten das irgendwie auch als unser Thema entdecken, mitgestalten und unsere Perspektive einbringen.
Wir haben heute über Regionalbahnen gesprochen und die Auswirkungen der aktuellen Sparmaßnahmen, die auf diese zukommen. Zu Gast war Martin Leudl, Leiter des Mobility Labs der Universität Salzburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich fürs Dranbleiben bedanken. Am Mikrofon verabschiedet sich Flora Platzer. Bis zur nächsten Ausgabe der Werkspost.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.